Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute komme ich bei Echtgeld TV nicht umhin, nochmal an Kaiser Franz zu erinnern. Franz Beckenbauer hat ja mal gesagt, ja, ist denn heute schon Weihnachten? Ein wenig ist es heute eben so, als ob schon Weihnachten wäre. Denn ein ETF-Produkt, was wir uns in den letzten Jahren immer mal wieder durch die Blume oder auch sehr deutlich ausgesprochen gewünscht haben, ist jetzt endlich da. Der MSCI World ist investierbar ohne irgendeine US-Aktie. Und das ist für uns ein Grund, uns genau diesen ETF mal wirklich genauer anzuschauen. Das wollen wir tun in einem Format, was ihr kennt, 1+3. Und bei +3 gucken wir uns dann natürlich auch drei Aktien aus diesem ETF an. Das sind heute die Aktie von Novo Nordisk, von ASML und von HSBC. Das alles in den nächsten 65 Minuten bei Echtgeld TV nach dem Disclaimer.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Tja, wenn man auf unseren Standardzeitraum seit 2008 blickt, stellt sich allerdings nicht die Frage, ob heute schon Weihnachten ist, sondern eher, ob man diesen ETF wirklich braucht oder ob der nicht gleich weg kann. Denn das, was in den letzten 15 Jahren für Performance gesorgt hat, das ist hier nicht dabei. Die USA, der MSCI World mit diesem sagenumwobenen US-Big-Tech-Klumpen seit 2008 in Euro inklusive Netto-Dividenden reinvestiert, vervierfacht, ohne die USA nur gut verdoppelt, sodass man sich beim ersten Hinsehen wirklich die Frage stellen muss, kann dieser Fonds ein Investment sein? Und wir können sie am Anfang schon mal gleich beantworten, als einzelnes Investment, sozusagen als Just-One-Lösung fürs Portfolio, sicherlich nicht.
Und da sind wir auch beide einer Meinung. Auch ich als jemand, der ja den Depotanteil bei einem reinen MSCI World Investment bei den USA regelmäßig als zu hoch in meinen Augen sieht, pflichte da Christian komplett bei. Die USA sind natürlich als Land unternehmerischer Freiheit und unternehmerischer Exzellenz in einem Depot nicht rauszukehren. Inwieweit man aber, wie beim MSCI World, diese 65-70% dann in seinem Portfolio haben möchte, das obliegt halt jedem Anleger selber. Und wenn er eben sagt, genau durch diese Outperformance in den letzten 15 Jahren ist vielleicht etwas entstanden, was eine zu hohe Gewichtung im MSCI World für die USA dann darstellt, auch vor dem Hintergrund der Herausforderungen, denen sich die USA in den nächsten 5 bis 10 Jahren gegenüber sieht, der hat jetzt eine Möglichkeit, sehr, sehr, sehr einfach mit einem einzelnen Baustein dieses Gewicht marktbreit nach unten zu drücken. Und vor dem Hintergrund freue ich mich persönlich sehr, dass es diese Möglichkeit jetzt gibt, weil wir somit bei im Grunde genommen allen Produkten und allen Portfoliozusammenstellungen, wenn der US-Anteil zumindest in meinen Augen zu hoch ist, immer eine sehr, sehr einfache Alternative haben, die wir einsetzen können, die wir benutzen können, um diesen nach unten zu setzen. Und was positiv dann eben auch noch hinzukommt, ist, dass dieser ETF nicht nur endlich da ist, natürlich im Moment noch mit einem relativ geringen Fondsvolumen. Hier bin ich schon der Meinung, dass das in den nächsten 12, 24 Monaten signifikant zunehmen wird. Was vor allen Dingen aber hervorzuheben ist, Christian, ist der sehr günstige Gesamtkostenanteil von 0,15% bei der TER, der Total Expense Ratio.
Ja, 0,15% PA, Total Expense Ratio, Gesamtkostenquote, ist hier sogar weniger als das, was man auf die meisten MSCI World Produkte zahlt, die gängig sind. Insofern auf der Preisseite sicherlich ein sehr lukratives Angebot, was X-Trackers hier macht. Bei mir ist ja bekannt, ich habe mit diesem US-Big-Tech-Klumpen nicht das Problem wie Tobias. Ich kann damit sehr, sehr gut leben und auch sehr, sehr ruhig schlafen. Nicht zuletzt, weil viele US-Unternehmen de jure in den USA angesiedelt sind, aber einen sehr signifikanten Teil ihrer Geschäfte eben weltweit machen. Also nur aufgrund ihrer Herkunft amerikanisch sind und vielleicht auch von den Problemen, die Tobias ja sehr gerne hier schildert, nicht so betroffen sind, wie das vielleicht auch bei Small Caps in den USA der Fall sein könnte oder in den nächsten Jahren der Fall wird. Nichtsdestotrotz, ich will natürlich nicht leugnen, das, was wir in den letzten 15 Jahren an US-Power an der Börse gesehen haben, ist kein Naturgesetz. Das ist nicht so immer da wie die Schwerkraft, dass Aktien aus den USA unbedingt besser laufen müssen als im Rest der Welt. Und um euch das zu zeigen, haben wir mit Hilfe der Daten von MSCI mal ganz weit zurückgeblickt, nämlich bis zum Start der MSCI-Indexfamilie im Jahr 1970 und haben dann auf Basis von Net Total Returns, also inklusive reinvestierter Dividenden und mit Umrechnung in deutsche Mark beziehungsweise jetzt Euro mal die USA repräsentiert durch den S&P 500 gegen den Rest der Welt repräsentiert durch den MSCI World ex-USA Index laufen lassen. Und ja, am Ende nach diesen fast 55 Jahren steht da für den S&P 500 in der Tat ein Gewinn von 7.400%, also eine Ver-75-Fachung und für den Rest der Welt nur 4.000%, also eine gute Ver-40-Fachung. Diese riesigen Zahlen sind immer so ein Problem, deswegen mal runtergerechnet aufs Jahr 8,3% PA in den USA versus 7,1% PA im Rest der Welt, also ein Renditevorsprung von 1,2 Prozentpunkten. Allerdings, der wurde nicht kontinuierlich herausgearbeitet, sondern es gab in diesen 55 Jahren unterschiedliche Phasen, in denen mal die USA und mal der Rest der Welt die Nase vorn hatten und das mit sehr, sehr großen Abständen, so groß wie das, was wir in den letzten 15 Jahren gesehen haben, auch mal in der anderen Richtung.
Ja, also insbesondere fällt es eben auf, dass so Mitte der 70er Jahre bis im Grunde genommen zur deutschen Einheit dieses Ex-USA-Produkt oder dieser Ex-USA-Index deutlich besser läuft und danach im Grunde genommen so ab 1989 die erste starke Phase der USA kommt, die dann bis zum Jahr 2000, 2001 dazu führt, dass man quasi diesen Rückstand, der sich aufgebaut hatte, egalisiert. Dann kommt es nochmal bis zur Finanzkrise zu einer zweiten Stärkephase. Also man muss bei Finanzkrisen ja ein bisschen einordnen. Also bei der Immobilienfinanzkrise im Jahr 2008, da endete die zweite starke Phase Europas und das sieht man vor allen Dingen auch wieder im relativen Performance-Chart sehr, sehr gut, wo sich eben dieses Peak Ende der 80er sehr, sehr gut zeigt, wo sich dann das starke Aufholen vom S&P 500 gegenüber dem MSCI World ex USA Index auch zeigt, wo im Grunde genommen aller Vorsprung wieder abgegeben wird. Dann die zweite starke Phase von Europa und seitdem, also seit, man kann ja eigentlich sagen, seit Lehman oder seit dieser Finanzkrise in den USA, seit der Immobilienfinanzkrise, rennt die USA einfach alles platt und stürmt da voraus.
Ja, du hast gerade was diesen ersten Zyklus anging von 1970 bis 1989, die deutsche Einheit erwähnt. Die hat höchstwahrscheinlich relativ wenig damit zu tun, dass dieser Zyklus damals an ein Ende kam. Vielmehr ein Argument ist das, was in Japan passiert ist. 1970 bis 1989, wir haben das hier in verschiedenen Japan-Sendungen gehabt, das war die große Blütezeit der Börse in Tokio. Dort hat sich damals diese Blase aufgebaut, auch dann in der japanischen Immobilienwirtschaft. Zeitweise war das Gewicht von Japan im MSCI World dadurch auch höher sogar als das Gewicht der USA und dann kippte es entsprechend. Insofern, ja, die USA haben aufgeholt, aber vor allem Japan, damals ein großer Teil des Rests der Welt, hat einfach diese monströse, absurde Überbewertung abgebaut. Es wurde Luft abgelassen. Und dann natürlich in den Jahren, in den 90er Jahren, da vor allem gegen Ende, die Technologieblase 1.0 war ja auch angetrieben von US-Werten. Da haben wir dann wirklich diesen ersten großen Peak erreicht. Die Schwächephase der USA 2001 bis 2007 resultiert dann zum Teil auch noch daraus, dass wir ja hier in Euro rechnen. Damals war ja gerade der Euro gestartet und das war ein sehr hoffnungsvoller Start. Das hat sich dann nicht so materialisiert, aber in den ersten Jahren hat der Euro kräftig im Verhältnis zum Dollar gewonnen und das ist für US-Aktien aus unserer Perspektive dann natürlich auch nicht gut. Auch das ist dann ein Thema, was sich umgekehrt hat 2008. Dazu dann alles, was an Technologieinnovation gekommen ist, im Wesentlichen aus den USA. Auch hier dann die Schwäche Europas auf der anderen Seite, die Schwäche des Euros und Japan, das wollen wir ja auch nicht vergessen, hatte ebenfalls noch bittere Jahre zu überwinden. Das war eine sehr, sehr lange Durststrecke.
Ja, und also vor dem Hintergrund trete ich eben auch immer sehr, sehr stark diesen mantraartig die USA in das finanzielle Spotlight stellenden Leuten gegenüber, die dann sagen, eigentlich ist ja alles, was man braucht, der S&P 500 und das reicht vollkommen aus. Und ich habe überhaupt kein Problem damit zu sagen, dass die bezogen auf den Zeitraum seit 2008 recht hatten. Aber dennoch ist es eben so, dass die US-amerikanischen Börsen, da muss man gar nicht nur den S&P nehmen, das gilt auch für den Dow Jones, das gilt auch für den Nasdaq, dann jeweils eben anders kalkuliert, im Moment auf sehr, sehr hohen Bewertungsständen auch historisch sind. Im Ist-KGV sind Dow und S&P jenseits von 30 und auch in der Zukunftsprojektion sind sie deutlich teurer als der Weltindex und auch insbesondere als der Weltindex ohne die USA, was nicht weiter verwundert, sondern einigermaßen logisch ist mathematisch. Aber das muss man eben immer vor dem Hintergrund auch der Erfahrungen, die man mit Japan, die ja in der Tat mal im MSCI World auch das stärkst gewichtete Land waren, dann eben berücksichtigen.
Ja, um das mal mit Zahlen zu unterfüttern, ich bin ja bei Index und ETF KGVs immer ein bisschen vorsichtig, insbesondere wenn sie dann auch noch aus unterschiedlichen Indexfamilien stammen. Aber das Forward KGV, also auf Basis der momentan erwarteten Gewinne im S&P 500, liegt bei 21,8. Im MSCI World ex USA, also im Rest der etablierten Welt, liegt es bei 14,5. Das ist einfach eine Bewertungsdifferenz. Die Frage ist, inwieweit diese durch Qualitätsunterschiede gerechtfertigt ist, inwieweit sie in diesem Umfang gerechtfertigt ist und ganz entscheidend, inwieweit man sich damit wohlfühlt oder sagt, nee, also da muss man ein bisschen nachjustieren und zwar nicht nur so, wie das der MSCI World macht, in dem ja auch europäische und asiatische und kanadische und australische Aktien mit dabei sind, aber da sinkt eben das Forward KGV auch nur auf 19,1 durch. Aber Tobias, gehen wir doch mal rein, wer der MSCI World ist, was da so drin ist und in welcher Gewichtung. Das kriegen wir ja von vielen Medien denen ständig serviert, ne? US-Big-Tech-Klumpen, aber wir wollen doch mal jetzt ein bisschen näher uns anschauen, was ist denn jetzt eigentlich der Rest der Welt und vor allem, wie ist es gewichtet?
Ja, und da kommt dann vor allen Dingen eins, nämlich wenn man sich auf die Top 5 Länder zunächst mal kapriziert, die in diesem Index enthalten sind, dann fällt zunächst mal auf, dass ein Land, nämlich unseres, nicht mit dabei ist. Deutschland ist nicht in den Top 5, jetzt muss man fairerweise sagen, es kommt direkt auf Platz 6, aber Top-Land in der Gewichtung ist mit knapp 21% Japan. Dann kommt, weil wir hier nicht in irgendwelchen Politorganisationsebenen denken wie EU oder Euro oder sonst was, da kommt an zweiter Stelle mit 11% knapp Großbritannien. Danach hinter kommt, weil wir ja nicht Nordamerika ausschließen, sondern explizit nur das Mutterland des Kapitalismus, die USA, kommt an dritter Stelle mit 10,5% Kanada. Und dann, ja, deutsch-französische Freundschaft hin oder her. Mir wäre ja trotzdem irgendwie aus einem gewissen Börsenpatriotismus auch lieber, wenn wir da an vierter Stelle stünden. Aber vielleicht kommen wir da ja auch irgendwann wieder hin, wenn möglicherweise.
Da fehlt uns leider die Industriepolitik.
Ja, genau.
Fehlt uns eben die Industriepolitik der Franzosen.
Das ist genau das Thema, wenn wir
hier. Große Thema. Nationale Champions haben wir eben nicht.
Proaktive Regierung bekommen, die sich auch für die Wirtschaft einsetzt und nicht zunächst damit beschäftigt, wie man Gelder, die teilweise gar nicht mehr da sind, eigentlich verteilen kann, auseinandersetzt. In Frankreich geschieht es. 10% kommen hier also aus Frankreich. Und selbst die Schweiz, die nun ja wirklich nicht ein besonders großes Land ist und auch nicht besonders viele Einwohner hat, der gelingt es aber zumindest auf der Kapitalmarktebene mit 8,1% vor Deutschland in diesen Top 5 zu sein. Und ja, damit haben wir dann eben auch schon knapp 60% vom Fondsvermögen zumindest regional verteilt.
Ja, wobei diese Aufteilung niemanden überraschen kann, der die Relationen im MSCI World vor Augen hat. Ja, das ist dieselbe Tabelle wie beim MSCI World, nur mit anderen Zahlen hinten dran, aber die Ordnung ist dieselbe, nur die erste Zeile fehlt eben. Es fehlen die USA, es ist entsprechend kastriert. Wo wir da wirklich gravierende Unterschiede feststellen, das ist bei den Sektoren. Denn im MSCI World ist ja der IT-Sektor dominierend mit 25%, im S&P 500 sogar mit 32%. IT dagegen im Rest der Welt nur 10%. Das sagt natürlich einiges aus über die Fähigkeit von Europa und auch Japan, generell Asien, zumindest etabliertes Asien, IT-Champions zu bauen und auch an der Börse mit entsprechender Bewertung auszustatten. Das funktioniert da nicht. Finanzsektor hingegen 21,6% das Schwergewicht außerhalb der USA. Davon haben wir im S&P 500 nur 12% und im MSCI World nur 15%. Das ist der gravierendste Unterschied. Interessant außerdem noch der Industriesektor, der hier außerhalb der USA mit 17% eine sehr wichtige, nämlich die zweitwichtigste Rolle spielt. Industrie im S&P 500 nicht mal mehr zweistellig, nur noch 9%, im MSCI World auch nur 12%, wobei man ja nicht vergessen darf, Industrie ist ja auch nicht unbedingt das dreckige Old Economy Geschäft, sondern unter Industrie subsumiert wird auch sowas wie eine Siemens oder eine Schneider Electric, also Unternehmen, die durchaus Hightech-Charakter haben, aber von der Herkunft irgendwie da ganz gut reinpassen und in keinen anderen Sektor passen. Aber es ist zumindest eine Erwähnung wert. Die Sektorstruktur ist grundlegend anders und das macht natürlich diesen MSCI World XUS ETF wiederum auch als Beimischung interessant für denjenigen, der am MSCI World unbedingt meint, etwas ändern zu müssen.
Ja, denn so könnt ihr im Zweifelsfall eure Sparaufträge oder eure Gesamtallokationen sehr, sehr einfach anpassen. Wenn ihr im Moment im MSCI World investiert seid, dann hat ja keiner von uns was dagegen. Aber wenn ihr zumindest diese Argumentation, dass möglicherweise 70% US-Anteil etwas zu viel ist, wenn ihr nur in Anführungsstrichen in einen ETF spart oder ihr generell aufgrund einer anderen Überlegung euren US-Anteil, weil ihr in den S&P 500 oder in den Nasdaq oder in sonst was eben spart oder ein weiterer Fonds, ETF für einen höheren US-Anteil sorgt oder eure Einzelaktien dafür sorgen und ihr das in irgendeiner Form ausglätten wollt, dann habt ihr jetzt eine sehr, sehr einfache Möglichkeit, genau das zu tun. Entweder natürlich durch Einmalinvestment oder, naja, durch die andere Alternative, indem ihr nämlich einfach andere Sparaufträge zunächst mal einstellt und sagt, ich spare jetzt zunächst mal so lange in genau so einen MSCI World X USA ETF, bis ich meine Zielgewichtung für die USA entsprechend erreicht habe. Und dann kann man wieder neu überlegen und sich Gedanken darüber machen, welche US-Aktien, welche US-ETF oder welche ETF-Position mit US-Anteil man wieder aufstocken will.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, vor allen Dingen für diejenigen, die in den letzten Jahren erst mit dem Sparplan angefangen haben, die jetzt ein gewisses Vermögen da schon akkumuliert haben, weiter vielleicht bislang den MSCI World einzahlen, haben sich überlegen, puh, also irgendwie, mir ist das zu viel, ich hätte gerne einen geringeren US-Anteil, bitte, bitte nicht einfach so Anteile vom MSCI World ETF, die ja fett im Gewinn liegen, verkaufen, sofern ihr nicht irgendwelche Verluste zum Gegenrechnen habt, was in diesen Zeiten ja glücklicherweise ein bisschen schwieriger ist. Da gibt's ja auch noch die unterschiedlichen Töpfe. Dann zahlt ihr hier an dieser Stelle erstmal Steuern und unterbrecht damit das Compounding, habt also weniger für die Wiederanlage. Insofern ist es viel intelligenter zu sagen, man adjustiert das über die Zeit, lässt also in dem Fall den Sparplan in den MSCI World ex-US laufen, stärkt damit den Rest der Welt relativ gesehen zu dem starken US-Anteil im MSCI World. Und wenn man dann beispielsweise sich wohler fühlt mit einem US-Anteil von nur 50% statt, wie es aktuell ist im MSCI World, nämlich 68%, dann bräuchte man dafür im MSCI World ex-US einen Anteil von 25%. Die restlichen 75% sind dann halt MSCI World. Dann ist man momentan ziemlich genau bei den 50% angelangt. Das geht dann halt einfach im Laufe der Zeit, aber ihr habt nicht diesen Steuerhammer durch eine nicht notwendige Verkaufs- und Umschichtungstransaktion.
Genau. Und warum solltet ihr eure Liquidität dadurch mindern? Die Position läuft. Die hat euch auch gefallen. Also von daher ist da gar kein Grund da, das entsprechend zu ändern. Bevor wir ein bisschen auf die Einzelaktien gehen, noch der Hinweis auf unsere Unterlagen, wegen der es sich generell lohnt, rechts ranzufahren. Aber wenn ihr den Podcast jetzt hört, das Wesentliche habt ihr im Grunde noch mitbekommen. Ich will aber nicht verschweigen, dass wir neben den tollen Charts zu der Gesamtentwicklung seit 1970 und der relativen Performance auch noch Einzelbetrachtungen haben, wo ihr beispielsweise seht, wie das eigentlich ein bisschen genauer von 1970 bis 1989 lief, wie es dann von 1989 bis etwa 2001 lief, wo ihr diese starke US-Phase auf einmal auch nachvollziehen könnt, diese erste Phase, wo ihr die Zwischenerholung zwischen dem Dotcom-Crash und dem Lehman-Crash mit der Outperformance Europas nochmal nachvollziehen könnt und wo ihr dann die goldene Phase nach Lehman von den USA nachvollziehen können. Das alles in den Unterlagen, die sich auf jeden Fall herunterzuladen lohnen und wegen denen es sich auch lohnt, Teil der Echtgeld-TV-Community zu sein und dort eben auch angemeldet zu sein.
Dazu ist natürlich dieser MSCI World ex-USA auch eine spannende Alternative zu dem, was Tobias erst vor wenigen Wochen vorgestellt hat, also sein Lieblingsinvestment für weltweite Aktienmärkte, nochmal der gleichgewichtete FANEC Sustainable ETF. Ja, der hat den einen Aspekt, dass eben regelmäßig alle Werte wieder auf das Ausgangsgewicht von einem 250stel zurückgesetzt werden. Zum anderen hat er aber einen Regionenfilter und da ist das Gewicht Nordamerikas dann, wie auch bei anderen Regionen, aber da materialisiert sich's nicht, auf 40% limitiert. Das ist, glaube ich, das, was dem Kollegen Kramer sehr, sehr gut gefällt. 40% USA. Und das kann man hier natürlich optimal umsetzen, wenn man 40% seines Aktienanteils in einen super günstigen S&P 500 packt und die anderen 60% eben in den neuen Rest der Welt ohne USA ETF von Xtrackers. Auch das haben wir uns mal für die Vergangenheit angeschaut. Tja, Tobias, und jetzt wirst du natürlich sagen, hey, seht ihr, ich hab's euch doch gesagt, ohne USA Supergewicht ist man besser dran, denn in der Tat mit diesem 40-60 Mix hätte man seit 1970 in Euro inklusive reinvestierter Dividenden 0,2 Prozentpunkte mehr im Jahr gemacht als mit dem MSCI World. Das allerdings liegt auch daran, dass wir das nicht einfach haben passiv laufen lassen, sondern hier ein Rebalancing durchgeführt haben, und zwar immer dann, wenn der US-Anteil über 50% gestiegen ist oder unter 30% gefallen ist. Das war im Laufe dieser 54 Jahre überschaubare 6-mal der Fall. Aber dieses antizyklische Rebalancen hat sich im Rahmen einer solchen Strategie dann gelohnt. Ob man das will, muss jeder für sich selber entscheiden. Das Argument dafür ist sicherlich nicht, dass man in der Historie 0,2 Prozentpunkte besser war. Ein Argument kann einfach sein, dass man insgesamt gleichmäßiger investiert. Man reduziert das US-Gewicht, man reduziert das IT-Gewicht auf unter 20%. Und man reduziert natürlich auch das Gewicht einzelner Titel. Im MSCI World haben die Top 10 Titel 22% Gewicht. Hier beim Kramer 40-60 Mix sind es halt nur 15,6%. Gleichzeitig hat man aber nicht diese sozialistische Gleichmacherei wie beim Van Eck Equal Weight und ganz wichtig, man hat auch nicht diesen ESG-Filter, der ja dafür sorgt, dass bei dem Produkt viele, viele Aktien gar nicht dabei sein dürfen, weil sie angeblich böse sind.
Ich muss ja echt aufpassen, dass ich nach so einem Monolog dann auch noch die Punkte, wo ich widersprechen will, vernünftig zusammenkriege. Ich fange mal an mit der sozialistischen Gleichmacherei, mein Herzchen. Also bei einem ETF von Van Eck, der 60% in nicht in den USA, aber maximal 40% eben in den USA investiert, von sozialistischer Gleichmacherei zu sprechen, ist ja schon mal
Die sozialistische Gleichmacherei war darauf bezogen, dass er equal weight ist und dass du halt regelmäßig ein 250stel pro Aktie hast. Das ermöglicht es eben nicht, an Aktien, die wirklich über lange Phasen durchsteigen, entsprechend zu partizipieren, sondern es ist, um mal das Peter Lynch Wort umzudrehen, permanent so, dass du ein bisschen was von den Rosen abschneidest und damit das Unkraut düngst.
Ja, also wenn das der real existierende Sozialismus gewesen wäre, dann würde er ja noch existieren, weil er Erfolg gehabt hätte. Aber das ist ein anderes Thema.
Unkraut ist ja genügend gedüngt worden.
Der andere Punkt ist vor allen Dingen, dass du am Anfang gesagt hast, nach dem Motto, dass ich jetzt auf die Idee kommen könnte, hier um die Ecke zu kommen und zu sagen, guck mal hier, der ist so toll. Dann wäre ich natürlich auf der Endstufe von bescheuert angekommen. Ne? Also, weil man muss natürlich eins sagen, bei der Grafik, die wir hier haben, können wir uns dankenswerterweise einem bestimmten Datenuniversum bedienen. Aber wenn ich den Index gemacht hätte, wenn ich diese Kalkulation so gemacht hätte, dann hätte ich natürlich an meinem Geburtstag angefangen, das wäre am 5.9.73 gewesen und ich hätte nicht im Jahr 1970 angefangen, sondern wenn ich so gemacht hätte, hätte ich so angefangen und dann geguckt und dann hätte es sogar sein können, dass es gar kein Vorsprung mehr für Europa gewesen wäre. Also ich glaube, man sieht hier an der grafischen Darstellung sehr, sehr gut, dass es Phasen gibt, wo das Ganze zu einer leichten Outperformance von der, Entschuldigung, nicht Europa, sondern von der Restweltkomponente führt und wo es eben Phasen gibt, wo es zu einer leichten Outperformance von der US-Komponente führt. Und auch das haben wir in einem relativen Performance-Chart dargestellt. Der sieht sehr, sehr stark ausschlagend aus. Aber wenn ihr das mit den vorherigen Charts da auch vergleicht, dann seht ihr, dass dieses Portfolio bei der Gewichtung eigentlich eine relativ geringe Abweichungen dann auch voneinander hat und wo diese relative Performance gar nicht so großartig dramatisch ausfällt, sondern es im Grunde genommen eine relativ geringe Amplitude ist und die Dinge sehr, sehr schmal voneinander variieren. Und vor dem Hintergrund ist es einfach nur so, dass man hier wirklich sehr, sehr schön sieht, wie eine solche Anreicherung eben mit 60% und den von Christian angesagten Reallokationen bei 50% USA oder bei nur 30% USA zurück auf die dann 40, wie man sehr, sehr einfach und vor allen Dingen auch mit sehr wenigen Transaktionen, was ja auch vor dem Hintergrund eventueller Steuerbelastungen, eventueller Kosten, die ja in früheren Jahren eben auch noch deutlich höher waren. Jetzt mittlerweile ist euch das ja eigentlich egal, wenn ihr bei Scalable eine Order macht. Viele von euch kostet die sowieso nichts. Und ihr könnt es da sehr, sehr kostengünstig machen. Aber es ist eine unglaublich einfache Form, ein Portfolio zu steuern. Und ja, ich bin in meiner Begeisterung im Grunde genommen darüber, dass es jetzt so ein Produkt gibt, was mir im Grunde genommen in jedem Gespräch, was ich mit irgendjemandem führe, die Möglichkeit gibt zu sagen, hier hast du eine simple Variante, wenn dir die Argumente einer zu hohen US-Gewichtung eingängig erscheinen, dieser entgegenzutreten, ein Instrument, mit dem du es einfach umsetzen kannst. Also vor dem Hintergrund finde ich es klasse, dass dieses Produkt da ist.
Ja, ist irgendwie wie so eine Würzmischung, ne? Also die Würzmischung, ich bräuchte sie jetzt nicht, aber ich finde es gut, dass sie da ist. Das ist viel wichtiger, ein solches Produkt zu haben, was einen klaren strategischen Anwendungsfall hat, als jetzt den 12.22. Themenfonds auf irgendeinen irgendwie heißen Megatrend. Dieser strategische Einsatz von ETFs ist ein ganz wichtiger Faktor. Und deswegen haben wir das auch ein bisschen ausführlicher gemacht, als wir ansonsten ETFs besprechen. Und auch hier an dieser Stelle der Hinweis, nein, das ist kein Sponsored Content. Das ist nicht irgendwie verlinkt mit X-Trackers, sondern uns war das Produkt wirklich eine ausführliche Erwähnung wert. Aber was ist ein Finanzprodukt ohne Aktien, ohne die Essenz? Das, was wirklich drinsteckt. Und deswegen für diejenigen, die sagen, naja, ETF ist doch bloß die Verpackung. Wir wollen über das reden, was der Inhalt ist. Drei der wichtigsten Aktien nochmal kurz im Check. Und da kommen wir an der Nummer eins logischerweise nicht vorbei. Novo Nordisk, das Schwergewicht, wobei Schwergewicht eben im MSCI World ex-USA nicht eine Dimension hat wie im MSCI World. Da ist das Schwergewicht Microsoft mit 4,7%. Das Schwergewicht ex-USA hat nur 2,2%. Und das ist Novo Nordisk. Mit einem Börsenwert von 500 Millionen Euro umgerechnet, die wertvollste Börsenfirma der Eurozone, aber interessanterweise vom Börsenwert her nur die Nummer zwei der globalen Pharma-Szene, denn Eli Lilly, der große Wettbewerber aus den USA, bringt's auf 660 Millionen Euro. Und Tobias, da ich diese Aktie lange im Depot habe, immer noch, anders als du. Wie sieht's bei dir aus? Bereust du, dass du vor ein paar Jahren, ich glaube sogar im Anschluss an eine Echtgeld-TV-Sendung ausgestiegen bist?
Ja, heute bedauere ich das natürlich. Ich habe mir aber im Vorgriff auf die Sendung auch nochmal angeguckt, wie so die Bewertungsrelationen zu dem damaligen Zeitpunkt waren und habe dann gesagt, naja, also ich war zumindest in der erfreulichen Situation, dass ich genau in diesem Drawdown, den wir ja vorhin schon besprochen haben und den ich auch hier sehr gerne mal kurz anzeige, also für die Videozuschauer, die sehen jetzt eben, dass es eben im Bereich 2017 eine Phase gab, wo Novo Nordisk einfach mal um über 40% eingebrochen ist. Und in genau dieser Phase habe ich eben meine Position aufgebaut und habe die dann mehrere Jahre gehalten und müsste so im Bereich 2021 irgendwann verkauft haben. Kurz bevor man sich angeschickt hat, dieses europäische Börsenschwergewicht zu werden, und zwar kurz bevor man sich dann auch in der offiziellen Variante vor allen Dingen zum Ziel gesetzt hat und das eben auch unternehmerisch in die Umsetzung gegeben hat, die Welt eher zu Leichtgewichten zu machen. Denn dann kamen die Mittel heraus, die jetzt dafür sorgen, dass dieser sensationelle Höhenflug überhaupt stattfindet. Ozempic ist ein Produkt, was eben Übergewicht bekämpfen soll, was für Rekordumsätze und vor allen Dingen auch für auf der Ebene, wo nun Novo Nordisk schon angekommen ist, nochmal sehr, sehr ordentliche Zuwächse sorgt. Wenn wir uns das Ganze mal auf einer Euro-Ebene angucken, dann hat Novo Nordisk im Jahr 22 knappe 24 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Das ist ja schon ganz ordentlich. Dass so ein Unternehmen dann von 24 Milliarden mal eben war es natürlich nicht, aber sprachlich dann eben mal eben auf über 31 Milliarden Euro Umsatz steigt, das kommt jetzt grundsätzlich nicht so oft vor, wobei man, wenn man die Analystenschätzungen im Moment sieht, dieses absolute Wachstum von im Bereich 7-8 Milliarden Euro interessanterweise in den Schätzungen für 24, 25 und auch 26 fortgeschrieben sieht. Also hier und auf dieser Ebene der Übergewichtsbekämpfung wird von und bei Novo Nordisk noch einiges erwartet, was aber in meinen Augen trotzdem nicht dazu führt, dass diese Aktie für einen Kauf sich unbedingt im Moment anbietet. Einfach deswegen, weil dieses erwartete Wachstum im Moment schon sehr, sehr gut und auch teuer in den Kursen drin ist. Mein Problem war damals nur einfach, ich hatte dieses Produkt in der Tat nicht auf der Pfanne. Ich wollte ein bisschen was im Depot ohnehin umgliedern. Die Aktie war auch damals bei einem KGV im Bereich 35, 40 angekommen. Ich hatte sie irgendwie zu einem bedeutend geringeren Niveau und eben auch mit einer Vervielfachung gekauft und habe dann eben heute weiß ich es auch besser, leider die Entscheidung getroffen, sie zu verkaufen. Aus damaliger Ad-hoc-Sicht richtig, aus heutiger, später weiß man es immer besser, Sicht natürlich falsch.
Ja, also ich habe meine ersten Novo Nordisk-Stücke irgendwo 2014 gekauft und dann 2015. Das heißt also auf diesem Plateau, das die Aktie damals ausgebildet hat, und dann waren die plötzlich 40% weniger wert. Und dann habe ich beherzt nochmal zugegriffen, denn wir hatten damals ja nicht die Situation, dass das Unternehmen jetzt brutal enttäuscht hätte, dass es plötzlich in Schieflage geraten wäre, sondern nur mal ein bisschen auf die Erwartungsbremse getreten hat. Aber fundamental war das in Ordnung. Das war halt dann diese Chance, wo ich gesagt habe, da kann man nochmal zugreifen. Das habe ich gemacht und seitdem bin ich dabei geblieben. Zusätzlich kaufen will ich jetzt auch nicht mehr. Ganz einfach, weil ich schlichtweg genug davon habe. Das ist eher das Thema, dass es irgendwann mal an so eine Grenze geht, wo ich sage,
bei dir ist es doch sogar an die Gewichtungsgrenze in deinem Portfolio rangelaufen.
Es ist knapp rangelaufen, aber noch nicht drüber hinaus, okay. Aber mal gucken, ich werde es mir nächsten Monat wieder anschauen, vielleicht gebe ich dann mal ein bisschen was raus, aber...
Bevor die Frage dann danach sowieso kommt, Christian, lass mich da nochmal nachhaken, ab welchem Prozent
das ist bei mir hier 5%, ja, also mehr als 5% möchte ich nicht sehen, dann gehe ich auf 4%. Ja, also ich reduziere dann nicht so viel, aber ein bisschen was kann man dann mal rausnehmen. Gucken wir mal, wo die Aktie hinläuft. Sie hat ja jetzt mal tatsächlich irgendwie 5-6% verloren. Das kannte man ja schon gar nicht mehr von der Novo Nordisk. Aber ansonsten rein von den Zahlen her, da muss man schon sagen, das ist doch zum Niederknien. Nicht nur die Vergangenheitszahlen jetzt bei Umsatz und Gewinn, auch in dieser Größenordnung, die du zitiert hast, auch die Guidance jetzt für 2024, Umsatzziel plus 18-26%, Gewinn plus 21-29%. Das in dieser Größenordnung ist großartig. Aber auch wenn man mal auf die Profitabilität, auf die Rentabilität schaut, die Operating Margin, liegt bei 44%. Nur mal der Blick auf die Konkurrenz. Johnson & Johnson sind 25, AbbVie 25, Amgen 28, Eli Lilly, der große Konkurrent, 32%. Das ist eine Liga für sich. Genauso sieht's bei der Rendite aufs eingesetzte Kapital aus. 30%. Ja, also man sagt ja gemeinhin 15%. Das ist schon richtig gut. So über alle Industrien gerechnet. Ja, eine Johnson & Johnson kommt da nicht ganz dran. Eine Amgen kommt da auch nicht ganz dran. Eine Lilly ist bei 22, obwohl die werden sicherlich Gas geben jetzt durch die anstehenden Produkteinführungen. Dadurch könnte sich das Wachstum bei Novo Nordisk auch ein bisschen schwächer gestalten als der eine oder andere Analyst, der oberhalb der Guidance jetzt seine Schätzung angesiedelt hat, momentan erwartet. Aber wir bewegen uns hier im Bereich eines wirklich herausragenden Qualitätsunternehmens, das momentan eher das Problem hat, dass es gar nicht so viel produzieren kann, weil die Kapazitäten nicht da sind, wie der Markt gerne hätte, dass sich aber wiederum, wie schon beim Insulin, nicht auf diesem Erfolg ausruht, sondern den Cashflow auch nimmt, ein bisschen zuzukaufen, sehr, sehr selektiv und weitere Wirkstoffe voranzutreiben. Man hat mit Amycretin ein Medikament in der Pipeline, in der Phase 2 Erprobung, was vielleicht sogar noch ein bisschen besser wirkt. Es gibt wieder neue Studien zur Wirkung der Semaglutide, also Ozempic und Wegovy, gegen Herzinsuffizienz, die eben nicht nur aus dem Gewichtsverlust resultiert, was ja eigentlich logisch ist, sondern auch noch aus dem Wirkstoff selber. Das sind gute Nachrichten für diejenigen, die dabei sind. Sofern es nicht an das persönliche Komfortlimit geht, sehe ich da keinen Grund, jetzt rauszugehen. Und für diejenigen, die sich überlegen, naja, Novo Nordisk oder Eli Lilly, ist nicht die Bewertung von Novo Nordisk ein bisschen zu hoch? Ah, also eine Eli Lilly wird mit einem 60er Kursgewinnverhältnis gehandelt. Da steckt die Erwartung drin, dass jetzt dieses Jahr der Push kommt, den wir bei Novo Nordisk im letzten Jahr gesehen haben.
Ja, als ich mir angeguckt habe, was wäre denn eigentlich wenn, ab welchem Kursniveau würde ich wieder auch darüber nachdenken, mir diese Aktie zu kaufen. Also mein absolutes Maximal KGV würde sich aufs Jahr 25 beziehen. Da wird erwartet, dass Novo Nordisk 3,60 Euro an Gewinn macht, bezogen dann auf ein von mir angesetztes 25er KGV, weil das Wachstum ist da, Marktstellung ist herausragend, würde sich daraus ein Limit von 90 Euro oder 670 dänischen Kronen, wer das lieber hat, ergeben. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, eigentlich würde ich in der Tat auch nicht auf das Jahr 25 sehen, sondern ich würde dieses 25er KGV dann eben lieber mit einem Abstauberlimit auf das 24er erwartete Ergebnis sehen. Da reden wir über 3,08 Euro. Und dann ist man bei einem Multiplikator von weiterhin 25 eben bei einem Limit von 77. Und wer dann sagt, naja, aber das ist ja 33% unter dem aktuellen Kurs, dem sei nochmal der Unterwasserchart in Erinnerung gerufen, wo ich dann antworten würde, ja, aber das kann ja auch mal vorkommen. Und ansonsten, wer da eine Position aufbauen will, der ist vielleicht so im Bereich mit 90, mit einer ersten Tranche schon mal ganz gut vertreten. Und hat sie ansonsten möglicherweise auch in seinem ETF-Portfolio mit enthalten, möglicherweise ja im vorgestellten X-Trackers MSCI World ex-USA.
Tja, oder in irgendeinem Quality-ETF oder einem Momentum-ETF. Eine Aktie mit solchen Qualitäten taucht in vielen ETFs in hoher Gewichtung auf. Wenn es einen europäischen Dividenden-Aristokraten-ETF gäbe, mit denen die 25 Jahre in Folge ihre Dividende angehoben haben, dann wäre Novo Nordisk übrigens auch dabei. Den gibt's nicht. Und ja, ich gebe zu, die Dividende von 9,40 Kronen sind beim aktuellen Kurs nur 1,1%. Aber für diejenigen, die schon ein paar Jahre dabei sind, ist das durchaus auch eine signifikante Yield on Cost, ein nettes Zubrot. 2015 der Kurs bei 180 Kronen, das heißt also über 5% Dividendenrendite auf das eingesetzte Kapital, die es nebenbei noch so gibt, zusätzlich zu diesem großartigen Kursgewinn.
Die am zweithöchsten gewichtete Aktie im X-Trackers MSCI World ex USA ETF ist ASML. Und damit sind wir dann in unserem Nachbarland in den Niederlanden und bei einem Unternehmen, was eine wunderbare Bezeichnung hat, nämlich der führende Anbieter. Wir streiten uns jetzt mal nicht über weltweite Marktanteile, die irgendwo in den hoch zweistelligen Bereichen liegen. Der führende Anbieter von Photolithographie-Systeme, die dann für die Herstellung von Halbleitern genutzt werden. Und da ist es dann eben schon so, dass Who is Who dessen, die dieses wichtigste Produkt für das ganze KI-Thema herstellen, also ganz am Anfang der Produktionskette im Grunde genommen steht, also bevor es um den Abbau, nicht darüber streiten, dass der Abbau von Silizium vielleicht auch ganz sinnvoll ist, aber die wichtigsten Kunden sind hier von ASML, Taiwan Semiconductor, Samsung und auch Intel und natürlich auch diverse andere Chiphersteller. Also die brauchen alle diese Produkte, diese Photolithographie-Systeme. Aber damals hat es dann irgendwie mit Chemie und mit Physik zu tun. Und da bin ich auf Basis meiner in diesem Bereich sehr mangelhaften Schulbildung und auch meines damals sehr mangelhaften und eingeschränkten Verständnisses zu diesen Themen raus.
Ja, das geht mir ganz genauso. Was den Marktanteil von ASML angeht, kann man mal in verschiedene Studien angucken. Manche schreiben dann 70%, andere schreiben über 85%. Was man daraus ableiten kann, ohne die geht's nicht. Burggraben ist riesig, gerade wohl bei den neueren Verfahren. Und wo wir eben gesagt haben, tja, du ärgerst dich vielleicht, dass du Novo Nordisk verkauft hast, bevor sie nochmal so richtig durchgestartet sind. Da frage ich mich immer, was macht man eigentlich bei Philips? Ja, denn ASML war mal eine 100%-Tochter von Philips, bis die sich in den 90er Jahren entschieden haben, die an die Börse zu furzen in diversen kleinen Schritten, weil man einfach den Kapitalbedarf nicht schultern konnte und auch die zyklischen Risiken, ja, das gibt's nämlich auch, nicht eingehen wollte. Tja, und heute ist ASML 350 Milliarden Euro wert und Philips insgesamt 18 Milliarden. Ne? So kann's gehen. Keiner weiß, und das war natürlich damals nicht absehbar. Was schon absehbar ist, ist auch die Halbleiterindustrie gewissen zyklischen Schwankungen weiter unterliegen wird. Wir haben oft genug darauf hingewiesen, Digitalisierung, KI, das sind die ganz großen Themen, die dafür sorgen werden, dass die Nachfrage nach Halbleitern strukturell steigen wird. Und ja, das De-Risking, der Aufbau von Halbleiterfertigungskapazitäten sorgt sicherlich dafür, dass ASML noch auf eine geraume Zeit eine Sonderkonjunktur hat, weil überall neue Chipfabriken entstehen, um Lieferketten abzusichern, unabhängiger zu machen von China und Taiwan. Nur auch diese Kapazitäten werden irgendwann mal etwas mehr sein als das, was der aktuelle Bedarf ist. Und dann läuft das Schwein, wie beim Schweinezyklus üblich, auch mal in die andere Richtung. Und dann wird es auch bei ASML mal einen Rückgang der Aufträge geben und auch einen Umsatzrückgang. 2003 beispielsweise 25% Umsatzrückgang damals, 2009 45% Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr. Damit muss man hier rechnen. Das wird sich auch dann entsprechend auf den Kurs niederschlagen. Ändert natürlich nichts daran, dass auch dieses Unternehmen zu Recht in allen Qualitätsindizes gelistet ist. Eine sehr saubere Bilanz, eine sehr ansprechende Operating Margin, die schon früher immer bei 25% lag, jetzt bei 32% liegt, was aber jetzt nicht extraordinär ist. Also eine Applied Materials und eine Lam Research sind nicht weit darunter. Und auch bei der Rendite aufs eingesetzte Kapital sind sie nicht schlechter. Allerdings den Burggraben von ASML, den bewertet man höher mit aktuell dem 45-fachen Gewinn. Eine Applied Materials und eine Lam kriegt man für 25, 26er Faktor. Insofern ist die Frage, ist dieser erhebliche Aufschlag für den Burggraben gerechtfertigt oder nicht? Wer uns das technisch erklären möchte, na, ihr seid herzlich dazu eingeladen, unterhalb des Videos in den Kommentarfunktionen. Ich persönlich möchte diese Frage für mich nicht beantworten, freue mich deswegen, dass ASML mit 10% im VanEck Semiconductor ETF meinem Halbleiter-Investment berücksichtigt ist, enthalten ist. Und insofern habe ich die Aktie wie auch andere Halbleiteraktien vor einiger Zeit eben umgeschichtet dort hinein und fühle mich damit wohl. Man kann nicht an jeder Stelle versuchen, Kompetenz aufzubauen.
Ja, und ich glaube also, dass es da auch wirklich total schwierig ist, vor dem reinen Preishintergrund, Christian hat das KGV bei 45 erwähnt, wenn man sich die Historie der letzten 4-5 Jahre anguckt, dann stellt man fest, dass seit 2019 im Grunde genommen zum Jahresende KGV-Niveaus jenseits der 40 insgesamt dreimal vorkamen, zweimal waren sie unter 40, aber immer noch bei 34 und 35. Und jetzt notiert die Aktie eben gerade bei 45. Also das ist dann schon relativ heftig. Aber wenn man durch andere Zahlen einfach durchgeht, muss man dann eben auch anerkennend sagen, selbst in einem offenbar recht schwierigen Jahr wie 2019 ist es gelungen, den Umsatz zu steigern. Das letzte Jahr mit einem Umsatzrückgang war das Jahr 2012. Seitdem geht es wie an der Leine gezogen nach oben. Und vor allen Dingen geht es auch nach oben mit einer sehr, sehr stabilen Nettomarge, die grundsätzlich im Bereich von 20% schon lag und dann auch über 20% ausgebaut wurde, in der Spitze in 21 mal knapp 32% erreicht hat, aber mit aktuell 28% eben auch sehr, sehr gut ist. Auf Basis des Kursumsatzverhältnisses muss man auch schon sagen, also all das, was man in der historischen Reihe sieht, da ist das einer der Top-Werte. Es gibt einen Wert, nämlich Ende 21, der diesen noch übertrifft. Da war das Kursumsatzverhältnis mal kurz bei 15,6. Aber das war ohnehin der Zeitpunkt, wo Technologie sehr, sehr teuer bezahlt wurde. Und dann hat es sich in 22 eben etwas ermäßigt. Zum Jahresende hatte die Aktie dann eben auf 500 € nachgegeben. Und heute steht sie eben bei 900. Und bei dieser sehr hohen Bewertung, inwieweit man da kaufen möchte, vermag ich nicht zu sagen. Verkaufen vermag ich da auch nicht zu sagen. Ich halte die Lösung in der Tat, in dieses Halbleiterthema via ETF zu investieren, da ebenfalls für die bessere. Und würde ansonsten sagen, dass sich der Blick auch hier unter Berücksichtigung der dann eben mit der Aktienanlage einhergehenden Risiken besonders lohnt, auf den Unterwasserchart, den wir auch hier vorbereitet haben, wo sehr, sehr regelmäßig Einschläge kommen, die im Bereich von mehr als 30% Kursrückgänge. Das gab es in 2008, das gab es in 2009, das gab es in 2010, in 11, in, na, ich würde sagen Anfang 13, in 14 auch, in 16. Also ihr seht eigentlich, fast jedes Jahr ist eine ASML irgendwie mal mit dabei, dass es 30% nach unten geht. Also alle zwei Jahre kann man sich offensichtlich einigermaßen darauf verlassen, dass da irgendwie ein Einschlag kommt. Und das sind dann eher, das scheinen eher die Momente zu sein, wo es sich lohnt, mal hinzupacken. Es sei denn natürlich, ihr sagt für euch die teuersten Worte, die es an der Börse gibt. Diesmal ist es anders und diesmal hört dieser Boom eben die nächsten 5 Jahre nicht auf, weil diese Fotosysteme weil diese Fotolithografie-Systeme, machen wir schön ganz ordentlich, weil diese Fotolithografie-Systeme in den nächsten Jahren eben so dermaßen von überall gebraucht werden, dass es gar keine Möglichkeit gibt, auf ASML und den noch bevorstehenden nochmal deutlichen Umsatzboom zu verzichten. Wenn ihr das glaubt oder durch entsprechende Berichterstattung für untermauert seht, na gut, dann könnt ihr wahrscheinlich auch noch auf der Basis zukaufen. Ich würde es nicht machen. Ich würde trotzdem das breitere Investment in den Halbleiterindex setzen und vor allen Dingen da in der Tat auch das Thema Unterwasserchart mir zu Gemüte führen und da sagen, in einer Phase, wo es mal, ihr könnt ja auf 25% gehen, dann seid ihr eben nicht bei 900 € in der Aktie drin, sondern eben 225 € günstiger, also steigt dann so im Bereich von 700, 675 in etwa dort ein.
Aber berücksichtigt auch bitte, wenn ihr irgendwelche Basisinvestments habt, wie eben ein MSCI World oder ein S&P 500 oder ein Nasdaq 100, auch dort ist schon ausreichend Halbleiterindustrie mit drin und es gibt ja auch noch andere Industrien. Zum Beispiel, und damit wären wir beim dritten Wert für heute, den Finanzbereich, der, wie gesagt, im MSCI World ex USA der stärkste Sektor ist, über 20% Gewichtung. Und nein, nein, keine Angst, es kommt jetzt nicht die Deutsche Bank. Es kommt logischerweise auch nicht die einzige Bankaktie in meinem Depot, nämlich JP Morgan. Die sind ja nicht im Index, weil USA, sondern wir blicken mal nach London und von dort aus nach Asien. Eine in London domizilierte Großbank mit sehr starkem Asiengeschäft, die viertgrößte Bank der Welt, wenn man mal die vier chinesischen Institute an der Spitze weglässt, mit einem etwas schwierigen Namen, der sehr viel von dem enthält, was an der Börse derzeit überhaupt nicht ankommt. Die Rede ist von HSBC, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Also Corporation ist ja ganz okay, aber Hong Kong, Shanghai, Banking, das sind nicht die ganz großen Trends. Und deswegen ist natürlich klar, wer jetzt schon Dollarzeichen in den Augen hat, niemand Geringeres als der Kollege Kramer, denn da ist der Schnäppchenjäger erwacht, Tobias. Oder KGV von 7, Preisbook von 0,85, da muss doch das Kramer-Herzchen höher schlagen.
Total. Total. Also zunächst mal muss man natürlich sagen, in der Tat, drei Viertel des Namens sind zunächst mal etwas, was bei den Börsianern eben erstmal so weiche von mir Hinweise von sich. Auf der anderen Seite hat man eben eine weltweit aktive Bank, die vor allen Dingen auch immer neben der sehr guten operativen Exekution auch dadurch auffällt, dass sie beispielsweise an ganz vielen Flughäfen sich dahingehend positioniert, dass sie als die weltweit aktive Bank wahrgenommen werden möchte und deswegen eben sehr, sehr früh und sehr, sehr intensiv auch auf dieses Flughafen-Sponsoring, insbesondere auf den Zubringerbrücken dann gesetzt hat. Aber wenn man diese Werbekosten dann abgezogen hat, dann ist es in der Tat eine ganz interessante Konstruktion, dass es vor allen Dingen bei HSBC gelingt, dass eine ganze Menge an Geld nach allen Kosten, unter anderem Marketing, aber da sind noch ein paar andere, die ein bisschen höher sind, übrig bleiben. Und dieser Gewinn eben sehr, sehr gering. Christian hat das KGV von 7 angesprochen. Es ist Klugscheißer-Modus nochmal kurz aktiviert bei 6,92. Und das ist eben auf Basis eines Gewinns zustande gekommen von Vorsteuern 30 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr von 78%, was interessanterweise übrigens unterhalb der Erwartungen lag. Da war dann auch mal eine Abschreibung von 3 Milliarden auf eine Beteiligung beim französischen Filialgeschäft mit dabei. Da ist jetzt auch gerade irgendwie was in Argentinien mit am Wickeln. Das ist eben so der Punkt, wo man diese Internationalität dann auch mal zu spüren bekommt. Das ist ganz interessant, die einzelnen Headlines beim Wall Street Journal mal so ein bisschen nachzuvollziehen, wo wirklich sehr, sehr regelmäßig Meldungen kommen zu den lokalen Geschäftsbereichen. Und na gut, jetzt war der Gewinnanstieg nicht ganz so gut wie erwartet, aber 78% ist ordentlich. Man ist auf einem Niveau einfach angekommen, wo A, das Kurs-Gewinn-Verhältnis sehr, sehr günstig ist, wo aber auch was anderes ganz interessant ist, denn von dem Gewinn, den man macht, da schüttet man auch eine ganze Menge aus und das sind so im Bereich auf der Euro-Ebene gerechnet, Entschuldigung, so im Bereich von 50 Cent, die fürs Jahr 23 dann in Aussicht gestellt werden. Für 24 werden sogar 64 Cent erwartet und bezogen auf den aktuellen Kurs von 7 Euro. Im Bereich 7,80 Euro sind wir jetzt bei Aufzeichnung dieser Sendung gerade, ist es dann eben eine erwartbare Dividendenrendite so im Bereich von knapp über 8%. Und das ist schon etwas bei einem Unternehmen, was dieses Ergebnis eben oder was diese Dividende auch mehr als verdient, ganz interessant. Aber man muss dann natürlich auch einen sehr, sehr deutlichen Hinweis nennen. Und der wird deutlich, wenn man sich den Kurs und auch den Gross Total Return Chart anguckt, dass nämlich vieles des Positiven, was man über eine HSBC als kapitalmarktnotierte Unit sagen kann, vor allen Dingen dadurch zustande kommt, dass es eben eine Dividende gibt. Denn der Kurs selber, der ist am heutigen Tage unterhalb des Kurses, den die Aktie am Beginn unseres Betrachtungszeitraums Anfang 2008 hatte.
Ja, immerhin war HSBC in der Lage, diese doch ziemlich malade Kursentwicklung zu kompensieren durch recht üppige Dividenden im Zeitverlauf. Das ist ja bei vielen europäischen Banken nicht der Fall gewesen und die Kursentwicklung war noch schlechter. Aber wir könnten auch noch einen längeren Chart zeigen, dann stellen wir fest, dass die Aktie auf dem Niveau von 1998 notiert, also Wertschöpfung dann komplett aus der Dividende. Gut, bei der Dividendenrendite kann man das verschmerzen, auch gerade für eine Bank, auch weil diese Dividende nicht mit einer Ausschüttungsquote einhergeht, die jetzt irgendwie die Kapitalausstattung der Bank und damit das mögliche Geschäftsvolumen und die Expansion gefährden würde. Aber trotzdem, also ich muss da mal so ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Du hast gerade erwähnt, wie schön man doch die Gewinne gesteigert hat. Das war aber auch höchste Zeit, denn zwischen 2012 und 2021 ist man kaum gewachsen. Ja, während JP Morgan allein in den letzten 10 Jahren eine Wachstumskurve von 14% PA hatte beim Net Income. Auch diese Verbesserungen auf der Cost-Income-Seite haben auch in den letzten 2 Jahren stattgefunden. Und generell ist es eine gewisse Systemfrage. Was will man denn? Will man wirklich eine Bank, die letztendlich ein Geschäft hat, wo die Sonne niemals untergeht? Ein Riesenreich, was ja einen Schwerpunkt hat in Hongkong mit 30% Umsatzanteil, 17% UK, aber 40% in einem Sammelsurium von Ländern, von kleinen bis zu riesigen Ländern, Indien, China, nur 6% US-Geschäft, 6% Frankreich-Geschäft. Da ist schon sehr viel, was da an Baustellen hochpoppen kann. Es ist nicht so der ganz klare Fokus. Man kann sagen, okay, sind vielleicht breit diversifiziert, aber vielleicht fehlt auch das eine, das ganz starke Standbein, wie man es bei JP Morgan hat, nämlich das systemrelevante Geschäft in den USA. Und mit diesem Status der Systemrelevanz macht man ja da wirklich richtig gute Geschäfte, wie man letztes Jahr auch in dieser kurzzeitigen Bankenkrise gesehen hat. All das vermisse ich hier bei HSBC. Ja, ganz klar, die Bewertung ist günstig, aber das kann bei Banken auch immer ein gewisses Misstrauen implizieren. Deswegen gucke ich da ganz gerne ja auf das Kurs-Buchwert-Verhältnis, sprich, wie werden denn die Assets, die die Bank in der Bilanz ausweist, an der Börse gesehen? Und da wird halt hier der Dollar nur mit 85 Cent bewertet, während wir bei JP Morgan eine sehr klare, positive, fröhliche, optimistische Einschätzung haben, nämlich der Dollar in der Bilanz wird mit $1,90 an der Börse bewertet. Also ich fühle mich mit einer Bank, die stärker fokussiert ist, wohler als mit einer günstigeren Bank, die dafür ja auch das Risiko haben könnte, sich global in Baustellen zu verzetteln. Deswegen für mich kein Investment.
Genau. Und das ist ja vollkommen in Ordnung. Und die JP Morgan hatte ich ja, als wir die Jahresauftaktsendung damals mit Pip gemacht haben und jeder so ein paar Unternehmen vorgestellt hat, da hatte ich die JP Morgan ja interessanterweise dabei. Damals war ich gerade in einer anderen Investitionsphase, also hatte gar nicht so die Möglichkeiten, dann Geld auf Scalable-Konto zu zahlen. Das ist jetzt glücklicherweise ein wenig anders. Und von daher kann ich jetzt hier sagen, ich packe jetzt mal... Sehe jetzt gerade in meinem Konto, dass da zwar nur 225 Euro drauf sind, aber das kann ich kurzfristig ausleihen. In der Sendung kaufe ich jetzt trotzdem mal schnell 130 Stück Aktien. Das sind dann 1014 Euro, die dabei rauskommen sollten. Ich packe jetzt nicht wieder mit der Limiteingabe an, sage, die 87 sind in Ordnung. Sehe hier, dass die Ausführung entsprechend dann auch erfolgt ist und dass jetzt dieser Bestand da ist. Ich mache mir, was das Thema Kurs-Buchwert-Verhältnis anbelangt, da keine Sorgen. Ich finde JP Morgan ist ein tolles Institut. Ich würde das Thema Systemrelevanz ungerne wie ein Zusatz-Pro-Argument sehen, weil mir dabei das Bedrohliche, dass auch eine riesig große Institution in der Lage ist, auch mal Fehler zu produzieren, die dann eine sehr, sehr große, einen sehr, sehr großen Schaden für eine Volkswirtschaft nach sich ziehen können, zumindest mit in Betracht habe. Wir haben das bei der Credit Suisse vor gar nicht so langer Zeit mal ein bisschen in den Bereich des Möglichen gerückt bekommen, bis dann die Schweiz und die UBS da tätig geworden sind. Aber auch da hat es dann eben auch, da hat dann Systemrelevanz auch ihre Schattenseiten. Das ist aber vollkommen in Ordnung, auch in diese Schattenseiten zu investieren, solange man sie kennt und dann eben als eine Position im Portfolio eben haben kann. Wie gesagt, wenn ich damals die Möglichkeit gehabt hätte, hätte ich die JP Morgan damals eben mit reingenommen. Ich glaube, sie hat sich seit dieser Sendung auch ganz gut entwickelt. Und jetzt schauen wir einfach mal, Christian, wie sich in den nächsten Monaten und auch Jahren dann die HSBC Holdings auf Basis eines Einstiegskurses, was ist es denn jetzt eigentlich geworden? 7,78 offenbar, so, ja, irgendwie so in dem Bereich, so entwickelt und wie das mit den Dividenden dann so alles läuft und so weiter und so fort.
Ja, JP Morgan hat seit der Sendung mit Pip knapp 60% zugelegt. Das war insbesondere der gewaltigen Zinsmarge geschuldet. Mal schauen, wie es dort weitergeht. Der jüngste Aktionärsbrief von Jamie Dimon, der war ja überraschend in Moll gehalten, was Szenarien auf der Zinsseite angeht. Also er hat nicht gesagt, die Zinsen gehen auf 8%, so wie man das in manchen Medien dann lesen konnte, sondern er sieht halt das auch als ein mögliches Szenario. Und das ist ja auch etwas, was wir hier immer wieder ansprechen. Wir sollten nicht in Prognosen denken, sondern wir müssen in Szenarien denken und für das Szenario zumindest von weiter hohen Zinsen und hochmargigen Zinsprodukten, da sind Bankaktien durchaus heute interessanter, als sie das vielleicht vor 10 Jahren waren. Das war's für heute mit Echtgeld TV 1+3, ein strategisch einsetzbarer ETF, ein guter Baustein für alle, die ihren MSCI World oder allgemein ihre US-Allokation im Weltportfolio ein bisschen abschwächen und die anderen den Rest der Welt etwas stärken wollen. Dazu 3 Aktien, ASML, Novo Nordisk und HSBC. Schreibt uns unten drunter, wer euer Favorit ist. Tschüss aus Berlin.